Gnade sei mit euch und Friede von Gott in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Ostern hat auffallend viel mit Frauen zu tun. Frauen waren so mutig, sich in aller Frühe auf den Weg zum Grab zu machen. Sie wollten dem toten Jesus die letzte Ehre erweisen. Und so wurden sie die Ersten, die das leere Grab sahen. Und sie wurden die Ersten, die das hörten. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und zu diesem speziellen Osterfest 2024 gehört als Predigttext obendrein das Lied einer Frau. Hannah heißt sie, das heißt auf Deutsch Anmut. Also, Hannah, die Anmut, Erfinderin des stillen Gebets. Nur ihre Lippen bewegten sich, doch ihre Stimme war nicht zu hören. Da hatten Hannah und ich gerade eben was gemeinsam. Aber Gott hört auch das stille Gebet. Er hat an Hannah gedacht und hat ihr geschenkt, wonach sie sich so gesehnt hatte. Sie durfte Mutter werden und Kinder bekommen, denn ihre Kinderlosigkeit hatte sie als große Schande empfunden. Sie hat Hannah depressiv gemacht. Und heute, am Ostersonntag, hören wir dann, dass die stille Anmut Hannah auch laut kann. Sie jubelt vor Freude und singt einen Lobgesang, der die Welt auf den Kopf stellt. Steht im 1. Samuel-Buch im 2. Kapitel. Damals betete Hannah mit diesen Worten: Mein Herz ist voll Freude über den Herrn. Der Herr hat mich wieder stark gemacht. Mein Mund lacht über meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist so heilig wie der Herr, denn es gibt keinen Gott außer dir. Kein Fels steht so fest wie unser Gott. Redet nicht so viel und hoch daher. Kein freches Wort komme aus eurem Mund. Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Schändliche Taten duldet er nicht. Der Bogen der Starken wird zerbrochen. Die Schwachen aber bekommen neue Kraft. Die Satten müssen sich ihr Brot verdienen. Die Hungrigen aber sind den Hunger los. Die Unfruchtbare bringt 7 Kinder zur Welt. Doch das Glück der Kinderreichen schwindet. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und wieder heraus. Der Herr macht arm und macht reich. Er drückt nieder und richtet wieder auf. Den Geringen zieht er aus dem Staub, den Armen holt er aus dem Dreck. Hannah darf vor Freude laut lachen, vor echter Freude. Und da schwingt ein bisschen Schadenfreude mit, denn sie lacht über ihre Feinde. Die anderen, die sonst immer so viel zu sagen haben, müssen schweigen. Redet nicht so viel und hoch daher, kein freches Wort komme aus eurem Mund. Es gibt in der Kirche den Brauch des Osterlachens, wir haben es gerade eben ausprobiert. An Ostersonntag lacht die Gemeinde derer, die zu Jesus Christus gehören. Sie können alle den Tod und seine Verbündeten auslachen, denn der Tod hat verloren. Endgültig ist nicht der Tod, sondern das Leben. Karfreitag triumphierte noch die Finsternis. Alle dachten, der Tod verschlinge das Leben. Ostersonntag wissen wir, der Tod hat sich gewaltig verschluckt. Denn Gott hat ihn überwunden. Es ist so, dass Christus ganz tief in den Tod hineingreift und ihn umkrempelt. Wie man einen Kissenbezug auf links zieht. Das Leben verschlingt den Tod. Tod und Teufel können ins Museum wandern. Das zeigt auch die aktuelle Ausstellung des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt. Tod und Teufel, wer sich für die Faszination des Horrors interessiert, muss sich beeilen, sollte dorthin gehen bis zum 2. Juni, dann ist das selbst in Darmstadt vorbei. In der Kirche wird jetzt schon drüber gelacht. Wobei die evangelische Kirche ja, was Emotionen anbelangt, etwas zurückhaltend ist. Das, was wir gerade eben mit dem Osterlachen durchexerziert haben, das haben die Reformatoren ein bisschen kritisch beäugt, denn die Pfarrer hätten sich da unwürdig benommen, wenn sie dieses Osterlachen provozieren wollten. Die Kolleginnen und Kollegen, nein, damals nur Kollegen, die Kollegen im Mittelalter haben wohl keine noch so schlechte Pointe ausgelassen, um den einen oder anderen Osterlacher zu provozieren. Haben sich dann wie die Narren gekleidet und durch den Kirchraum gekugelt. Wir nähern uns dem vielleicht wieder ein bisschen an, aber heute lassen wir das lieber. Vielleicht waren Sie als gute evangelische Christinnen und Christen beim Hören auch so ein bisschen verdutzt, dass die stille Anmut Hannah hier so laut über ihre Feinde lacht. Denn das gehört sich doch irgendwie nicht. Von Jesus haben wir gelernt, dass wir unsere Feinde lieben sollen, nicht sie auslachen. Aber weder Jesus noch Hannah leugnen die Tatsache, dass es Feinde gibt. Wir haben Feinde. Die gibt es. Und die sind auch nicht einfach weg, bloß weil wir an Jesus Christus glauben. Trotzdem stößt mir dieses Triumphale bei Hannah etwas unangenehm auf. Ich merke, dieser Lobgesang ist nicht glatt gebügelt. Und er klingt auch nicht besonders versöhnlich. Das ist kein Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da schwingen Rachegedanken mit und die finde ich ja nicht so fein. Die Geschichte von Hannah, die man im 1. Samuel-Buch lesen kann, zeigt, dass ihre Widersacherin mit ihr unter einem Dach wohnt. Peninna, der Name bedeutet Koralle, war auch mit demselben Mann verheiratet wie Hannah. Das ist in der Bibel eine durchaus übliche Konstruktion, die allerdings, auch das zeigt die Bibel, niemals gut geht. Peninna hat sich also immer lustig gemacht über Hannah, denn Peninna hatte Kinder, Hannah aber nicht. Und die ständige Erniedrigung setzte Hannah schwer zu. Sie entwickelt Depressionen und eine Essstörung. So lesen wir das in der Erzählung. Und ihren Wunsch nach Rache und Vergeltung kann ich letztlich dann doch ganz gut verstehen. Und Gott nimmt diesen Wunsch auch ernst. Und er stellt sich eindeutig an Hannas Seite. In dem Lobgesang der Hannah schwingt auch eine Drohung mit gegen die Selbstherrlichen. Ich denke, wir müssen diese Worte hören. Denn Gott zürnt darüber, wenn Menschen das Leben vergiftet wird und am Ende sogar unmöglich gemacht wird. Gott muss darüber zürnen, denn sonst wäre er kein guter Gott. Ihm darf das nicht egal sein, wenn Menschen gequält werden, um ihre Würde und um ihr Recht gebracht werden. Hannah weiß, schändliche Taten duldet Gott nicht. Die Mittel der Tyrannen wird er zerbrechen. In Hannas Lobgesang ist es der Bogen des Starken. Der Bogen damals eine gefährliche Kriegswaffe. Aber es würde viel zu kurz greifen, wenn ich jetzt so übersetzen würde, dass Gott alle Waffen unbrauchbar macht. So keine Panzer mehr und keine Raketen und keine Kanonen. Auch das ist ja eine Vision der Bibel, dass Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden und niemand wird mehr lernen, Krieg zu führen und zu töten. Aber das, was Gott an Ostern tut, das geht noch viel weiter. Das geht noch weit darüber hinaus, denn Gott zerstört hier nicht nur Waffen, sondern er überwindet den Tod selbst. Und damit windet er den Tyrannen ihr letztes großes Druckmittel aus der Hand. Ihre eigentliche Waffe. Denn womit drohen alle Schreckensherrscher letztlich? Sie drohen damit, wenn du mir nicht folgst, dann zerstöre ich dein Leben. Sie drohen mit dem Tod. Die Tyrannen und die Terroristen herrschen mit der Angst bis heute. Und ihr wirksamstes Mittel ist der Tod. Aber seit Christus von den Toten zu neuem Leben auferweckt ist, verliert diese Drohung dramatisch an Schrecken. Wir müssen nicht mehr sprachlos bleiben angesichts des Todes. Wir müssen nicht resignieren, müssen nicht verstummen. Sondern wir können unseren Mund weit aufmachen und bezeugen, der Tod ist besiegt. Der Herr ist auferstanden. Hier funktioniert das, das freut mich. Der Tod, dieser mächtige Bundesgenosse aller Tyrannen und Terroristen, dieser Tod bleibt nicht unwidersprochen. Gott selbst widerspricht dem Tod, indem er Jesus das Opfer eines ungerechten Willkür- und Terrorregimes zu neuem Leben auferweckt. Der Terror und das Unrecht behalten nicht die Oberhand, denn Gott selbst windet ihnen ihr letztes Druckmittel aus der Hand. Er überwindet den Tod. Gott ist mächtiger und Gott setzt seinen Anspruch durch. Die andere gängeln wollen, die über andere herrschen wollen und sie ängstigen, die behaupten, sie könnten sich zu Herren über Leben und Tod aufschwingen, denn das ist ja ihr letztes Druckmittel, um Menschen gefügig zu machen. Hannah kann ihrer Widersacherin etwas entgegensetzen, denn sie weiß, wer in Wahrheit Herr ist über das Leben und den Tod. Das ist allein Gott. Gottes Macht ist größer als die Macht der selbsternannten Herren. Das zeigt Gott an Jesus Christus. Gott hebt ein bereits vollzogenes Todesurteil auf. Überlegt mal, Gott hebt ein bereits vollzogenes Todesurteil auf. Das kann nur er. Gottes Möglichkeiten reichen weiter als die der Mächtigsten der Welt. Denn die können nur töten. Aber unser Gott tötet und macht wieder lebendig. Er führt ins Totenreich und wieder heraus. Gott tötet? Auch das gehört zur Botschaft von Karfreitag und Ostern. Gott tötet, denn er nimmt alles, was seine gute Schöpfung zerstören will, sehr ernst und geht damit sehr hart ins Gericht. Gott ist nicht gleichgültig, sondern er ist ein gerechter Gott. Die Ungerechtigkeiten, die Verfehlungen und die Schuld ignoriert er nicht. Er lächelt sie nicht weg, sondern er stellt das Recht wieder her. Karfreitag ist das Gericht Gottes über allen Schaden und allen Frevel, die seine gute Schöpfung erdulden musste. Gott konzentriert das Problem auf eine Gestalt, auf den Christus am Kreuz. Der ist der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Heilsgeschichte. Und die Bibel erzählt diese Heilsgeschichte in zwei großen Bögen. Die Bibel erzählt die Heilsgeschichte in zwei großen Bögen. Einmal vom Speziellen ins Allgemeine und umgekehrt auch vom Allgemeinen ins Spezielle. Ich versuche das ganz kurz zu skizzieren. Wem das, was ich jetzt sage, zu kurz ist, der setze sich bitte gleich zu Hause hin und lese sich den Römerbrief durch. Die ersten 8 Kapitel reichen. Dann sind wir schon einigermaßen da, wo ich jetzt gleich hin möchte. Also, die Bibel stellt erstmal fest, Gottes gute Schöpfung ist schwer beschädigt. Und so macht sich Gott erneut an die Arbeit. Sein Rettungswerk fängt Gott mit einem Menschen an, mit Abraham. Aus ihm macht Gott ein Volk, nämlich Israel. Und damit hat er schon von Anfang an die gesamte Menschheit im Blick. Mit der Rettung geht Gott also vom Kleinen ins Große. Er beginnt mit Abraham und sagt ihm, in dir sind gesegnet alle Völker. Mit dem Gericht macht Gott es genau umgekehrt. Hier konzentriert Gott die Sache zusehends. Da geht er aus dem Großen ins Kleine. Die Schuld der ganzen Menschheit, es geht um die ganze Menschheit, zeigt er an einem Volk, nämlich Israel. Diesem Volk gibt Gott seine Gebote, die sämtliche Verfehlungen sichtbar machen. Und das Gericht über die Sünde und die Schuld und die Verfehlungen konzentriert Gott am Ende auf den einen Repräsentanten des Gottesvolkes, auf den Messias, auf den Christus am Kreuz. Hier richtet Gott gerecht über alle menschliche Missetat, alle Zertrennung, allen Terror, alle Zerstörung. Dafür ist der Menschensohn gestorben und die Sünde hat keinen Anspruch mehr an den Menschen. Sie kann kein Recht mehr geltend machen, denn sie hat ja bekommen, was sie wollte, den Tod. Also, so schwer es fällt, das einzusehen, aber Gott tötet. Er hat seinen Sohn in den Tod gegeben, um den Riesenschaden, den seine Schöpfung erlitten hat, wieder gut zu machen. Denn Gott nimmt solche Dinge ernst. Sie lassen ihn nicht unberührt. Das war Karfreitag. Und auf Karfreitag folgt ein stiller Tag, der Sabbat. Der Sabbat, der siebte Tag, der Tag, an dem Gott sich einmal ausruhte von allen seinen Werken, nachdem er die Schöpfung in Gang gesetzt hatte. Die allererste Sabbatruhe war eine erfüllte Sabbatruhe, in der Gott sich an seinen Werken freuen konnte. Die Sabbatruhe nach Karfreitag ist eine Totenstille, eine entsetzliche Leere. Ein leerer Himmel und Gottes großes Weltabenteuer ist zu Ende. Der Vorhang ist gefallen, sogar in zwei Teile, aber keine Hand regt sich zum Applaus. Dieser siebte Tag ist der Abschluss eines Dramas, doch dieses Drama kann niemandem gefallen. Es ist ein Abschluss, aber keine Vollendung. Unser Feiertag, der Feiertag der Christinnen und Christen, ist nicht der Sabbat, der siebte Tag, sondern wir feiern den Sonntag, also den achten Tag oder anders, wir feiern den ersten Tag der neuen Schöpfung. Nachdem der Sabbat zu Ende war, also am Samstagabend, als die Sonne untergegangen war, kauften die Frauen, die Jesus begleitet hatten, Salböle, um dem getöteten Jesus die letzte Ehre zu erweisen. Und sie fürchteten sich. Sie fürchteten sich, weil diese große Leere noch weiter um sich greift. An diesem ersten Morgen ist dann auch noch das Grab leer. Die Frauen am leeren Grab Jesu können noch keinen Lobgesang anstimmen, wie Hanna es tat. Denn zu erschrocken sind sie über das, was hier geschehen ist. Das sprengt alle Grenzen. Gott schafft etwas Neues. Er weckt Christus als Ersten zu einem neuen Leben auf. Das feiern wir an Ostern. Hier ist keine Rede davon, dass Christus in das alte Leben zurückgekehrt wäre. So als wenn er nur so ein bisschen tot gewesen wäre, so scheintot und dann nach zwei Tagen aus dem Grab rauskommt und noch ein bisschen weiterlebt. Es ist auch keine Wiederkehr des Lebens, so wie hier in den nördlichen Breiten im Frühling ja auch alles wieder grün wird und nach dem harten Winter das Leben wieder Einzug in die Natur hält. Das ist nicht gemeint. Gott stellt hier nicht einfach den ursprünglichen Zustand wieder her. Christus ist nicht einfach in dieses Leben, das wir kennen, zurückgekehrt, sondern hier beginnt etwas Neues. Es ist der erste Tag der neuen Schöpfung, die noch auf Vollendung wartet. Denn wir leben noch nicht in der Vollendung. Und die Frauen am leeren Grab, die hatten auch noch keine Lieder. Heute Morgen hören wir den Lobgesang der Hanna, der stillen Anmut, die erfahren durfte, dass Gott sich ihrer Sache annimmt und sie zu ihrem Recht bringt. Und wir selbst stimmen ein in das Lob Gottes, der nicht nur gerecht richtet, der nicht bloß den Schaden repariert, sondern der seine eigene gute Schöpfung noch übertrifft. Mit dem unvergänglichen Sein in Christus. Wir erleben noch nicht die Vollendung. Auf die warten wir noch. Auf die bewegen wir uns zu. Sondern wir sind mittendrin in einer anstrengenden und harten Arbeitswoche Gottes, die gerade begonnen hat mit dem ersten Tag. Die gerade begonnen hat mit der Auferstehung des einen, mit der aber alle, die an ihn glauben, mitgemeint sind. Wir müssen nicht mehr schweigen. Sondern gegen den Tod und die Finsternis dürfen wir Auferstehungslieder singen. Lieder voll Lachen und voll Dankbarkeit. Wir dürfen fröhliche Lieder singen, weil unser Gott sich selbst übertrifft. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Okay, also ich werde das Ganze hier jetzt moderieren und der Stefan wird immer einen Ton spielen, ist das richtig, wenn eine Minute rum ist? Ja, das ist richtig. Und es sind ein paar Fragen reingekommen für dich. Aha. Wir beginnen mal mit der ersten. Ja? Bedeutet Auferstehung, dass auch ich als Christ leibhaftig auferstehen werde, also nicht nur meine Seele weiterlebt?
Ja, wenn Leben Verbindung von Seele und Leib ist, dann reicht es nicht, wenn wir irgendwie als gute Idee im Himmel irgendwo auf einer Wolke schweben. Die Vorstellung von der Auferstehung in der Bibel ist eine leibliche Auferstehung. Das ist anders leiblich, als wir das kennen. Also ein Bericht ist, dass der auferstandene Christus in einen Raum hineintritt, wo Fenster und Türen verrammelt sind, ist dann mitten bei seinen Jüngern und sagt, Leute, ich habe Hunger, habt ihr ein bisschen was zu essen für mich? Das passt nicht. Das denkt sich auch keiner so aus, sondern hier begegnet uns eine andere Wirklichkeit und das ist eine leibliche Wirklichkeit. Leben ist die Verbindung von Seele und Leib und in der Gegenwart Gottes sind wir noch viel lebendiger, als wir uns das hier vorstellen können. Wie das konkret aussieht, meine Güte, da haben wir eine Ewigkeit für Zeit, um das zu erfahren.
Ich glaube, deine Zeit ist rum.
Wie gut.
Ja. Dann die nächste Frage. Wenn nach dem Tod alles besser ist, warum hängen wir dann oft bis ins hohe Alter so am irdischen Leben?
Ach ja, hängen wir jetzt am irdischen Leben? Also ich finde es auch ganz nett hin und wieder. Und vor allem gibt uns dieses irdische Leben ja auch wirklich die Möglichkeit, Dinge zu tun, die auch in der Ewigkeit Bedeutung haben und auf die Gott wartet. Es gibt in der Bibel die klare Ansage, ganz viel wird vergehen, aber drei Sachen bleiben. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Und die Liebe ist die größte unter ihnen. Das heißt, ich darf wissen, alles, was ich hier aus Glauben, aus Hoffnung und aus Lieben heraus tue, hat vor Gott eine Bedeutung. Und wenn Gott, der Ewige, das für wichtig hält und es in seiner Gegenwart erhält, dann kann ich hier Dinge tun, die auch in Ewigkeit Bedeutung haben. Und die Gelegenheit möchte ich unheimlich gerne nutzen. Und ich glaube, dass dieses Leben, das Gott uns hier und jetzt schenkt, ja auch etwas Gutes ist. Das bezeugt die Bibel ja auch. Es war sehr gut. Und das dürfen wir auch dankbar genießen, in dem Bewusstsein, das hat noch mehr Bedeutung, als wir das denken.
Gut, Zeit wieder um. Nächste Frage. Warum gibt es in der Kirche so viele lange Gesichter und so wenig Lachen, trotz der guten Nachricht, da sie doch hört und weitererzählt?
Das liegt daran, dass der Pfarrer einfach keine Witze erzählen kann.
Nächste Frage. Spielt die Art der Bestattung für die Auferstehung eine Rolle?
Wie Gott das macht mit der Auferweckung der Toten, da lässt er sich überhaupt nicht in die Karten gucken. Da war keiner dabei. Und das ist auch gut so. Das macht Gott vollkommen ohne unser Mitwirken. Das ist eine Erkenntnis der Reformatoren. Das ist das, was Gott alleine tut. Da braucht er nicht unsere Hilfe, nicht unsere guten Werke, nicht sonst irgendwas. Was er von unserer Leiblichkeit für den Auferstehungsleib gebrauchen will, keine Ahnung. Werden wir ja merken. Aber ich habe keine Sorge. Also ich glaube, dass Gott das hinkriegt, egal wie wir uns bestatten lassen. Angenommen, ich werde jetzt, das ist unappetitlich, aber angenommen, ich werde so in meine Atome-Einzelteile zerlegt. Gott ist nicht damit überfordert, das wieder zusammenzusetzen, wenn er das braucht für einen Auferstehungsleib. Aber ach, da kann ich mich gerne überraschen lassen. Gut. Ist ja auch die Frage, wie alt sind wir dann eigentlich, wenn wir auferstehen? Da haben die Menschen im Mittelalter wirklich lange drüber nachgedacht und haben gesagt, naja, also wahrscheinlich so 33, weil Christus ja auch, als er gestorben ist, auferstanden ist, 33. Ich soll aufhören, ja gut.
Wie und wann endlich stellt Gott Gerechtigkeit im Nahen Osten und auch in der Ukraine wieder her?
Hoffentlich bald.
Das war's dazu.
Ich kann da nichts zu sagen. Also wenn der Herr wiederkommt, dann wird auch dieses Problem gelöst. Kann man sich kaum vorstellen. Und Ansagen darüber, wann der Herr wiederkommt, die werde ich hier nicht treffen.
Dann, Gott tötet. Ist es nicht so, dass er es zulässt? Getötet haben doch wir Menschen.
Hannah ist da etwas kecker als wir. Die Anmut Hannah führt das alles auf Gott zurück. Also auch den Terror, den sie mit ihrer Mitbewohnerin erlebt, führt sie auf Gott zurück. Wer sich das aufmerksam durchliest, was wir als Predigtext hatten, der erkennt, die Hannah traut sich was. Die traut sich Gott vorzuwerfen, du machst das. Ist ein bisschen vornehmer und vielleicht ein bisschen sophisticated, wenn wir sagen, nee, Gott lässt das nur zu, dann ist der Gott nicht ganz so böse. Aber Hannah kann auch sagen, ich habe schlechte Erfahrungen mit diesem Gott gemacht. Das respektiere ich. Vor dieser Haltung ziehe ich den Hut. Und ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, wenn wir uns das selbst auch zu eigen machen, dass wir alles auf Gott zurückführen und ihm auch das Schwere, das Böse klagen.
Okay, dann haben wir noch eine letzte Frage. Auferstanden bin ich doch schon heute im Glauben. Sehe ich das richtig?
Wir sind beides gleichzeitig. Alter Adam und neuer Mensch in Christus. Beides in unserem Werk. Und ja, die Realität der Auferstehung, die erleben wir im Geist Jesu Christi, im Heiligen Geist. Da erleben wir den Anfang von dem, was Glauben, Hoffen, Lieben heißt. Und das ist etwas, was eindeutig zur Auferstehung gehört. Und andererseits sind wir eben auch durchaus noch alter Mensch und tragen auch die Sterblichkeit an unserem Leib. Also tatsächlich fühle ich mich nicht jeden Morgen, auch wenn ich immer jünger bleibe, aber ich fühle mich nicht jünger jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Also, ach, das war jetzt ein schlechtes Wortspiel wieder, ne? Also jünger Jesu und jünger. Gut. Kannst du Klavier spielen, bitte?
Dann haben wir hier noch einen Kommentar, finde ich ganz schön als Abschluss, nämlich von unserem anderen Pfarrer Ude. Für mich ist die Auferstehung das größte Wunder Gottes. Christus ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.